Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Herzlich willkommen bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute haben wir eine absolute Premiere bei uns, weil wir keine Aufzeichnung vor Ort haben, sondern aus der Ferne zugeschaltet ist uns heute Dr. Julia Wulff. Ich freue mich besonders, Julia als Gast zu haben, weil sie eine absolute Expertin im erneuerbaren Energienrecht ist und Herausgeberin des Newsletters Energiewende Weekly. Ich kann jedem nur empfehlen, sich bei LinkedIn dafür zu registrieren. Da kriegt man jeden Sonntag frisch die neuesten News aus dem erneuerbaren Energienrecht. Julia, ich würde mich freuen, wenn du dich und deine Kanzlei kurz für unsere Hörer vorstellen könntest.
Hi, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Julia Wulff, hast du ja schon gesagt, ich bin Rechtsanwältin im Bereich erneuerbare Energien bei Teller Wessing. Ich konkret mache Planung und Genehmigung so im weitesten Sinne für erneuerbare Energienprojekte. Das heißt, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Im Moment sehr, sehr viel Solar- und Batteriespeicher und bin da für alles zuständig, was so Raumordnung, Bebauungspläne, Genehmigungen, Umweltrecht, Naturschutzrecht und sonstige Dinge angeht. Ich arbeite für eine große Kanzlei. Teller Wessing hat 5 Standorte in Deutschland und ist schon sehr, sehr lange im Bereich erneuerbare Energien unterwegs. Also ich habe da zum Glück noch ein sehr großes Team im Hintergrund, was sich mit allen möglichen Rechtsbereichen rund um die erneuerbaren Energien beschäftigt, sei es jetzt Energiewirtschaftsrecht oder Transaktionen im Energiebereich oder Real Estate-Themen im Energiebereich. Und da freuen wir uns, dass wir mit so einem großen Team in dieser sehr spannenden Branche unterwegs sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. An dieser Stelle muss ich noch ein Disclaimer einführen. Da Teller Wessing halt so eine große Expertise im erneuerbaren Energienrecht hat, haben wir uns als East Energy GmbH auch für die Kanzlei entschieden. Und ihr betreut uns ja auch bei einem relativ wichtigen und großen Projekt von uns in der Lausitz. Dann lass mal kurz einsteigen. Julia, warum hast du Jura studiert und warum hast du dich speziell auf die erneuerbaren Energien gestürzt?
Also ich muss sagen, ich komme schon so aus der Motivation, ich habe ganz gerne Recht und diskutiere ganz gerne mit Leuten. Also mich hat immer schon fasziniert, dass man im juristischen Bereich sehr analytisch unterwegs ist, dass man sich neue Lösungen überlegen muss für Probleme, die es vielleicht vorher noch nicht gab. Speziell so das öffentliche Recht fand ich immer spannend, weil man sehr stark so an der Schnittstelle zur Politik unterwegs ist. Also ich habe vorher eigentlich Politik studiert und bin dann zu Jura rübergewechselt und bin deswegen da auch so ein bisschen hängen geblieben. Und gerade im Energiebereich gibt es ja wirklich im Grunde wöchentlich irgendwie neue Gesetzesvorhaben oder sonstige Dinge auf der politischen Ebene, auf die man sich da einstellen muss. Und ja, dann bin ich irgendwann so ins Umweltrecht reingeschlittert und da ist natürlich schon immer dieser ganze Energiebereich ein Riesenthema. Schon in der Uni habe ich mich damit beschäftigt und bin dann da geblieben, weil ich es einfach unheimlich schön finde, wenn man auch einen Sinn in seiner Arbeit sieht und wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich aktiv an der Energiewende mitarbeiten kann. Gerade jetzt so in dem Bereich, den ich mache, also Baurecht, Genehmigung, sowas. Es ist natürlich extra schön, wenn man nachher auch weiß, der und der Solarpark oder der und der Batteriespeicher, da habe ich sozusagen dran mitgebaut und könnte jetzt da hinfahren und mir den anschauen.
Ja, jetzt hast du hier schon ganz viele, ich sag mal, Rechtsgebiete innerhalb der erneuerbaren Welt genannt. Gibt es denn besondere Themen, die dich wirklich fachlich im Moment sehr, sehr doll catchen, wo du sagst, da gibt es so viel Neues zu entdecken, da kann ich mich als Rechtsanwältin richtig gut austoben?
Ja, also es ist vor allem immer da spannend, wo es neue Technologien oder neue Arten von Projekten gibt, die dann vielleicht so in den bisherigen rechtlichen Rahmen nicht unbedingt reinpassen. Also wir machen im Moment zum Beispiel sehr, sehr viel Batteriespeicherprojekte und da ist es einfach so, der Run ist ja total da in Deutschland. Jeder möchte Batteriespeicher machen, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen hängen so ein bisschen hinterher. Das gleiche gilt für andere Dinge, so wie Agri-PV, was irgendwie relativ neu im Kommen ist. Und da finde ich es unheimlich spannend, da jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, geht alles nicht, sondern sich da eben rechtliche Lösungen zu überlegen, um die Projekte möglichst gut dann auf die Fläche zu bringen.
Ja, mit Batteriespeichern beschäftigen wir uns bei der East Energy natürlich auch, weil wir auch die Netzengpässe in der Zukunft auf uns zukommen sehen und wir mit dem, ich sag mal, zielgerichteten Abschalten von fossilen Energiequellen und fossilen Kraftwerken deutlich mehr Speicherkapazitäten brauchen. Wie schätzt du denn die momentanen rechtlichen Rahmenbedingungen für Batteriespeicher in Bezug auf das Planungsrecht ein? Und daran anschließend, sind wir in Deutschland gut aufgestellt und gab es im Rahmen vom Solarpaket 1 da deutliche spürbare Verbesserungen?
Ja, ich sag mal so, also es tut sich ein bisschen was. Deutliche Verbesserungen, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich glaube, man hat inzwischen auch auf politischer Ebene ganz gut erkannt, dass wir die Speicher brauchen und auch wirklich dringend brauchen und man versucht, was zu tun. Bisher ist so ein bisschen was angekommen im Bereich Energiewirtschaftsrecht. Damit meine ich jetzt beispielsweise den gesamten Bereich EEG. Also im Moment ist es ja so, dass dieses Gesetz eben nur für erneuerbare Energienanlagen gilt, wie der Name schon sagt. Und Batteriespeicher zählen da halt in vielen Fällen nicht zu, wenn sie eben nicht 100% grünen Strom speichern. Und das ist eben schwierig zu erreichen, solange wir einfach im öffentlichen Netz nicht 100% erneuerbare Energien haben. Solange ich mich da eben ranhänge, bin ich dann eben einfach mit meinem Speicher nicht rein bei 100%. Und da hat sich jetzt im Solarpaket ein bisschen was getan, sodass man zumindest die Möglichkeit bekommt zu wechseln zwischen Grau- und Grünstrom. Das ging vorher nicht, da war sozusagen Hop oder Top und sobald man 1% Graustrom drin hatte, war man raus. Und es gibt so ein bisschen versteckte Vorschrift im ENWG, also im Energiewirtschaftsgesetz, die sagt, wir wollen jetzt zumindest mal Graustromspeicher nicht mehr benachteiligen. Aber das ist irgendwie so dreimal um die Ecke rum, also so eine richtig, richtig tolle Gleichstellung, dass man einfach mal sagt, jo, alle Speicher sollen vorangebracht werden. Das ist leider noch nicht passiert. Und ja, im Planungsrecht warten wir immer noch auf wirklich Vorschriften, die sich konkret mit Batteriespeichern beschäftigen.
Da gibt es also noch keine Privilegierung im Außenbereich, so wie das zum Beispiel für die Windkraftanlagen oder für Photovoltaikanlagen in Teilbereichen schon gibt.
Genau, das ist das, worauf jetzt alle warten. Man kann natürlich überlegen, ob man das irgendwie über die bisherigen Tatbestände, die es da so gibt, umgesetzt bekommt. Das sehen wir schon auch so, dass das möglich ist. Aber es wäre natürlich schön, wenn das einfach klargestellt würde, dass man diese Speicher eben gerne hätte von Seiten des Gesetzgebers. Und ja, es ist in der Diskussion, aber so richtig durchgesetzt hat sich der Vorschlag scheinbar noch nicht.
Was müsste man denn aus eurer Sicht, also aus Kanzlei- oder Juristensicht, tun, um einen spürbaren Anstieg der Speicherkapazität in Deutschland zu erreichen? Also was wäre denn da so der absolute Killerpunkt, wo man sagt, okay, jetzt fangen wirklich alle an, sich ernsthaft mit Speichern zu beschäftigen?
Also zum einen haben wir jetzt ja gerade schon besprochen, so einfach Klarstellungen schaffen, dass man mehr Rechtssicherheit auch in der Planung bekommt und sich jetzt nicht erstmal monatelang darüber Gedanken machen muss, wie stelle ich da meine Bauvoranfrage am besten, kommt das durch, kommt das nicht durch. Im Moment wird es auch alles sehr unterschiedlich gehandhabt. Der eine Landkreis genehmigt das ohne Probleme, der Nachbarlandkreis sagt, Katastrophe geht gar nicht, also ist es wirklich im Moment. Und der zweite Bereich sind natürlich die Netzbetreiber. Auch da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen und Herangehensweisen im Moment. Die einen sagen, super, her mit den Speichern, und andere sagen, nee, ist uns alles zu unsicher, wir schließen jetzt im Moment erstmal gar keine Speicher mehr ans Netz an. Also so bis in die Extreme geht's tatsächlich im Moment. Wir haben ja auch dieses ganze Thema mit dem Baukostenzuschuss im Moment, wo im Grunde die ganze Branche auf die BGH-Entscheidung wartet. Und das wäre auch ein ganz wichtiger Schritt, dass es da einfach mehr Klarheit gibt.
Ja, bei den Photovoltaikanlagen sieht es da ja schon ein bisschen besser aus. Habe ich ja gerade schon kurz genannt, dass da Privilegierungstatbestände gibt. Aus unserer Praxissicht bei der East Energy gibt es natürlich vom Gesetzgeber die gewollte Planungsbeschleunigung. In der Praxis kommt die allerdings noch nicht so richtig an, weil viele Behörden mit dem neuen Recht noch überfordert sind und auch die Personalstärken überhaupt gar nicht an das neue Recht angepasst wurden. Also wir können jetzt so eine richtige Beschleunigung noch nicht erkennen. Ihr seht ja deutlich mehr Projekte, also wir haben ja immer nur unsere eigenen. Wie beurteilt ihr das denn? Sind die Rahmenbedingungen jetzt so, dass man sagen kann, das passt, oder gibt es auch da noch Änderungen, die wünschenswert wären?
Da würde ich dir total zustimmen. Man hat eben, was man vielleicht auch so zum Hintergrund wissen muss, man hat in Deutschland Beschleunigung ganz, ganz lange so verstanden, dass man einfach Verfahrensregeln angepasst hat und dann irgendwie gesagt hat, hier ändere ich jetzt die Frist und hier hat die Behörde jetzt nur noch eine Woche Zeit statt 4 Wochen und solche Sachen. Wenn die Behörde aber die Leute eben nicht hat, um das so schnell zu beantworten, dann nützt es mir ja nichts, wenn ich irgendwo einfach Fristen verändere. Und oft sind es die Kapazitäten und dann auch tatsächlich so die Fachkunde bei den Mitarbeitern. Also muss jetzt auch, also gar nicht falsch verstehen, das muss der Einzelne jetzt gar nicht unbedingt schuld sein. Die Leute müssen ja teilweise mit unterschiedlichsten Themen von A bis Z da innerhalb derselben Behörde sich beschäftigen und können dann natürlich von sich aus nicht für jedes Spezialthema im Solarenergiebereich jetzt da Experte oder Expertin sein. Und jetzt so in den letzten 2-3 Jahren hat sich das ein bisschen verschoben, dass man wirklich auch ans materielle Recht geht und sagt, man macht jetzt nicht mehr nur Verfahren, sondern man setzt wirklich inhaltliche Erleichterungen um. Zum Beispiel eben, man führt neue Privilegierungen ein, auch für Solarenergie. Gab es ja ganz lange Zeit gar nicht. Also ganz lange gab es ja nur Wind. Und jetzt haben wir zumindest mal eben diese Autobahnen, Bahngleise und Agri-PV für den Solarbereich. Also da würde ich schon sagen, sind wir auf einem guten Weg, aber bestimmt noch nicht am Ziel. Und was wir im Moment sehen, ist, dass gerade so im Bereich Raumordnung, Landesplanung irgendwie noch nicht so klar ist, wo die Reise hingeht. Also jeder, der irgendwie im Projektentwicklungsbereich unterwegs ist für Solarenergie, hat bestimmt schon mal ein Zielabweichungsverfahren irgendwo durchmachen müssen. Und das ist natürlich was kompliziert ist, Zeit kostet. Und da sehe ich noch nicht, dass es da wirklich irgendwie eine Vereinfachung gibt. Jedes Bundesland überlegt sich gerade so ein bisschen separat, was wollen wir eigentlich machen, wie wollen wir das steuern, wollen wir überhaupt was, wenn ja, in welchem Rahmen. Und da wäre es natürlich schön, wenn da zumindest, also zum einen ein bisschen Einheitlichkeit reinkäme und zum anderen man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher für den Solarenergieausbau entscheiden würde.
Ja, da sind wir hier in Mecklenburg-Vorpommern ja richtig gebrannte Kinder. Ja. Hier ist ja nicht mal der 200-Meter-Bereich an den Autobahnen so richtig privilegiert, weil das Landesraumentwicklungsprogramm halt sagt, nur im 110-Meter-Bereich lang von Schienenwegen und Autobahnen. Und hier muss man ja für die einfachsten Projekte noch Zielabweichungsverfahren durchführen. Und was wir vor dem Hintergrund gar nicht verstehen, ist, dass das Raumordnungsgesetz ja nun geändert wurde und da steht drin, ist zu genehmigen, ist aber in der Praxis einfach nicht passiert. Ja, also da gibt es sicherlich noch einiges an Konfliktpotenzial auszuräumen. Bei Konfliktpotenzial fallen mir aber auch andere Themen ein und gerade mit einer Planungsrechtlerin darüber zu sprechen, ist vielleicht ganz gut. Wir haben ja oft den Konflikt zwischen EE, also erneuerbaren Energieerzeugung, und Natur- und Artenschutz. Gibt es da Themen, die euch immer wieder und besonders beschäftigen?
Ja, definitiv. Also das ist ja ein klassischer Zielkonflikt, sage ich mal so, dass wir im Grunde auf beiden Seiten positive Umweltziele haben. Also wir wollen irgendwie was fürs Klima tun, indem wir die erneuerbaren Energien ausbauen, und auf der anderen Seite stehen aber eben auch Umweltbelange, die geschützt werden sollen. Und das beschäftigt uns immer mehr, weil natürlich, je mehr erneuerbare Energien es gibt, desto weniger Flächen sind irgendwie verfügbar. Je größer die Anlagen werden, desto größer ist auch das Konfliktpotenzial. Und das ist sicher ein Thema, wo man in den nächsten Jahren immer noch weiter versuchen muss, daran zu arbeiten, das vielleicht hoffentlich auch irgendwie in konstruktive Bahnen zu lenken und vielleicht auch einfach mehr Verständnis zu schaffen dafür, wie zum Beispiel so eine große Freiflächenanlage funktioniert und dass darunter eben nichts versiegelt wird und man in vielen Fällen der Fläche eigentlich was Gutes tut. Also ich bekomme ganz oft die Fragen gestellt, zum Beispiel, wir haben doch so viele Dachflächen in Deutschland, warum nehmen wir nicht einfach die Dächer, warum müssen wir denn jetzt hier unbedingt irgendwie auf der Freifläche bauen? Und allein diese Frage zeigt ja, dass so bei den Leuten noch gar nicht angekommen ist, wie eigentlich so eine Anlage funktioniert und was eigentlich passiert, wenn man die da hinbaut, was es irgendwie so für die Flora und Fauna auch Positives mit sich bringen kann.
Ja, also bei den Kapazitäten, die wir an erneuerbaren Energien brauchen, ich glaube, da sind wir mit den Dachflächen, selbst wenn wir alle belegen könnten, was statisch auch ja eine große Herausforderung ist und baurechtlich ja auch nochmal ein großes Thema ist, würden wir damit ja nicht bis zum Ende kommen. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Konflikte mit Bürgerinnen und Bürgern. Also dieses klassische NIMBY-Prinzip, erneuerbare Energien gerne, aber nicht bei mir, also not in my backyard. Habt ihr da auch Erfahrung? Und gibt es da vielleicht Best-Practice-Beispiele, die du hier verraten kannst?
Ja, also das ist ja ein Thema, was im Windenergiebereich schon immer da war. Und jeder, der irgendwie viel Wind entwickelt hat, erkennt das, weil da natürlich dieses ganze Lärmthema, Schattenwurf und so weiter schon immer was war, was die Leute stark beschäftigt hat, und irgendwie Bürgerinitiativen gegen Windparks gibt es schon sehr lange. Im Solarbereich ist das ja so ein bisschen neuer, würde ich sagen, weil eben so am Anfang nicht wirklich jemand was gegen die Anlagen hatte, als es vielleicht auch noch nicht so viele gab oder man einfach auf Flächen war, wo das irgendwie niemanden so wirklich gestört hat. Und also meine Auffassung dazu ist, es bringt wenig, da sozusagen konfrontativ reinzugehen und zu versuchen mit rechtlichen Mitteln gegen die Bürgerinnen und Bürger irgendwie vorzugehen, weil man mag dann am Ende gewinnen, aber das kostet eben Zeit und Nerven. Also klar, es gibt natürlich Gruppierungen, mit denen man nicht reden kann, und da ist dann am Ende vielleicht auch das beste Bemühen irgendwie umsonst. Aber ich glaube, ganz viele Leute kann man schon überzeugen, wenn man einfach eine gute Kommunikation leistet. Es gibt da ganz gute Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel Dänemark wird immer gerne genannt in dem Kontext, wenn es so um Planungsbeschleunigung und Kommunikation geht. Wenn man sich da mal so die Strukturen anschaut, dann wird relativ klar, in Dänemark kann man wirklich gegen alles und jedes klagen. Es gibt irgendwie 1000 Ebenen, auf denen man eigentlich gegen Projekte vorgehen kann, aber die haben so ein gutes Verständnis von Öffentlichkeitsbeteiligung, dass es da nachher wirklich dazu kommt, dass eigentlich niemand mehr klagt, weil die Leute alle für die Projekte sind, daran mitarbeiten, da irgendwie ihre Ideen einbringen können, und dann hat man eben diesen NIMBY-Effekt nicht. Das ist vielleicht schon auch so ein bisschen typisch deutsche Sache, dass man natürlich sich gerne streitet und gerne irgendwie meckert und vielleicht sich ja von sich aus nicht so sehr bemüht, konstruktiv an dem Projekt mitzuwirken. Also da müssen, glaube ich, auch alle Seiten noch so ein bisschen umdenken.
Ja, das Beispiel Dänemark, da muss ich gerade ein bisschen grinsen. Da habe ich neulich bei LinkedIn auch einen interessanten Beitrag gesehen zur Fehmarnsund-Querung. Da gab es auf deutscher Seite beim Planfeststellungsverfahren irgendwie 3000 Einwendungen, die in der Regel alle negativ waren. Und auf dänischer Seite gab es irgendwie 40, und davon waren irgendwie 37 positiv, die das Ganze befürwortet haben. Und da sieht man vielleicht schon ein bisschen den Unterschied in der Kultur.
Genau. Und da sieht man auch, also das waren, glaube ich, sogar noch mehr in Deutschland, 16.000 oder sowas waren in der Fehmarn-Weltquerung, die überwiegend negativ waren. Da waren ja auch lange noch Klagen anhängig beim Bundesverwaltungsgericht. Und man sieht da aber auch, dass eigentlich gar nicht so die Klageverfahren die Verzögerung bewirken, was ja immer so das Vorurteil ist, sondern eigentlich das Verwaltungsverfahren und da dann die ganzen Einwendungen, die kommen. Klar, wenn ich als Behörde irgendwie 16.000 Einwendungen abarbeiten muss, dann brauche ich dafür natürlich entsprechend lange, habe wiederum kein Personal dafür und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich der Punkt, an dem man ansetzen muss. Und das zeigt diese Fehmarn-Welt-Geschichte tatsächlich ganz schön, ja.
Denkst du, dass so landesrechtliche Regelungen wie der Solar-Euro in Brandenburg da was dran ändern, dass Bürgerinnen und Bürger eher bereit sind, Anlagen zu akzeptieren?
Schwierig, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, persönlich frage ich mich schon, woher diese Motivation kommt, jetzt plötzlich solche Regelungen verstärkt einzuführen, weil es gab ja auch schon vorher die Möglichkeit, Kommunen finanziell zu beteiligen über § 6 EEG. Und das haben ja also sehr viele Projektentwickler zumindest vorher auch schon gemacht, freiwillig tatsächlich. Und ich erlebe eigentlich so die Projektentwicklungswelt im erneuerbaren Energienbereich auch nicht so, dass man die Leute dazu zwingen müsste, solche Modelle umzusetzen, sondern die allermeisten haben von sich aus ja schon großes Interesse, sich um die Akzeptanz vor Ort zu bemühen, sich da irgendwie einzubringen, soweit es rechtlich eben möglich ist. Und da jetzt mit Zwang sozusagen drauf zu gehen, verfassungsrechtlich irgendwie auch ein bisschen schwierig übrigens, diese ganze Sache. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so der Schlüssel zum Erfolg am Ende des Tages ist.
Ja, also wir haben jetzt hier einige Themengebiete gestreift in den erneuerbaren Energien. Ich glaube, wir werden beide hier die ganzen Probleme nicht lösen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir hier quatschen konnten und so das ein oder andere Thema streifen konnten. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber vielleicht machen wir das nochmal an anderer Stelle. Ich bedanke mich für heute bei dir für das tolle, nette Gespräch und kann nur jedem empfehlen, die Energiewandler zu abonnieren. Schaltet wieder ein. Nächste Folge kommt bestimmt. Julia, herzlichen Dank für das Gespräch heute.
Danke dir.